Reingehört. Ein Podcast der VRM. Es ist die Nacht vom 11. auf den 12. September 2025. 20 Demonstranten aus rechten Kreisen wollen zum Gedenken an die Brandnacht durch Darmstadt ziehen. Doch eine Gruppe aus 750 Gegendemonstranten verhindert den rechten Schweigemarsch. Hautnah dabei unsere Reporter. Ich frage mich, wie funktioniert die Berichterstattung bei Demos wie dieser überhaupt? Was macht sie so anspruchsvoll und wie gefährlich sind Demos für Journalisten? Wir haben reingehört. Hallo, ich bin Clara Bickelmann, Volontärin bei der VRM. Und mir gegenüber steht Thomas Wolf, Redakteur der Darmstädter Stadtredaktion. Schön, dass du da bist, Thomas.
Hallo Clara, danke für deine Einladung.
Thomas, du berichtest seit Jahren über Demonstrationen aller Art und warst damals auch bei der Brandnacht-Demo mit dabei. Nimm uns doch direkt mal mit in jene Nacht. Wie war die Stimmung auf der Demo und was waren deine Eindrücke?
Also die Stimmung war am Anfang ziemlich aufgeheizt und das kam so, am Anfang war ein Schweigemarsch angekündigt, ein stadtbekannter Rechter, über den hatten wir uns vorher informiert, hatte den angemeldet und zwar um 5:05. Warum? Weil das genau in die Brandnacht fiel, also die Nacht, wo vor 81 Jahren Bomben auf Darmstadt fielen und die Stadt großteils zerstört wurde. Daran wollte dieser Anmelder erinnern, aber auf eine komische Weise fanden auch viele andere, ein Fackelmarsch, ein Schweigemarsch durch die Stadt. Und die hat auch eine Gegendemo auf den Plan gerufen. Das Bündnis gegen Rechts, bestehend aus 20 Gruppierungen hier aus Darmstadt, hat diese Gegendemo angemeldet. Und so war es von Anfang an eine konfrontative Geschichte. Die 200 Leute, die angemeldet waren für den Schweigemarsch, hätten dann ungefähr 500 bis 800 Gegendemonstranten gegenübergestanden. Dazwischen, wie immer, die Polizei, die ja gewährleisten muss, dass jeder sein Demonstrationsrecht wahrnehmen kann. Und das war die Konstellation am Anfang. Und wir wussten nicht, wie nah kommen die sich, wie gut gelingt es der Polizei, die auf Abstand zu halten, was immer so der Plan ist. Tatsache ist, dass die Gegendemonstranten die Linien, die die Polizei vorgegeben hatte, sehr schnell überschritten haben. Und die beiden Parteien sich sehr, sehr nahe gekommen sind. Das war schon sehr ungemütlich. Und es gab auch einen Vorfall, wo ein Demonstrant diese Polizeilinie tatsächlich durchbrochen hat, um auf die Demonstranten diese Schweigemarsch-Demo loszugehen. Das wurde zwar niedergeschlagen, aber wir waren sehr, sehr nah. Und so war es am Anfang schon ein ziemliches Knistern und eine ziemliche Anspannung. Bis zu dem Punkt, wo dann klar war, dass die Schweigemarschierer nicht losmarschieren wollten oder konnten. Die Polizei hat davon abgeraten. Und so hat sich das Ganze dann ein bisschen entspannt, ging allerdings insgesamt nahe so 2-2,5 Stunden lang.
Also eine sehr besondere Art der Demo, eine aufgeheizte Stimmung und auch als Reporter viel Ungewissheit, was denn jetzt gleich passiert, so viele Eindrücke zu verarbeiten. Gleichzeitig muss man ja aber auch das Ziel der Berichterstattung dann immer im Blick behalten. Was ist denn für dich bei einer Demo wie dieser der journalistische Auftrag?
Der ist ganz klar, wir wollen berichten über das, was vor Ort passiert, über alle Parteien, die daran beteiligt sind, Demonstranten, Gegendemonstranten, aber natürlich auch die Polizei, die auch ihre eigene Sichtweise hat. Und wir müssen berichten auch ein bisschen über das, was vorher passiert ist. Oft haben Demonstrationen, in diesem Fall war das auch so, auch einen gewissen juristischen Vorlauf. Manchmal wird versucht, Demonstrationen zu verbieten. Mal wird die Stadtverwaltung da selber auch aktiv. In diesem Fall war das auch so. Und das heißt, wir müssen auch berichten und den Lesern erzählen, welche Diskussion gab es vorher und was ist dann tatsächlich passiert. Also eine objektive Berichterstattung, wo ausgewogen über alle Beteiligten berichtet wird.
Okay. Du hast eben ja schon so ein bisschen angesprochen, es lag ein ziemliches Knistern in der Luft. Demos bedeuten ja mitunter auch starke Emotionen, Menschen aus politischen Extremen und sind nicht unbedingt der sicherste Ort für Journalisten. Von April 24 bis November 25 verzeichnete das BKA 89 Gewaltdelikte an Journalisten. Ein Großteil ereignete sich auf Demos. Bist du denn bei der Brandnacht-Demo oder bei anderen Protesten schon in eine unangenehme Situation geraten und wie versuchst du, dich davor zu schützen?
Also unangenehme Situationen gibt es immer wieder, bis hin zu Situationen, wo man körperlich tatsächlich auch in Gefahr gerät. Das war bei der Brandnacht-Demo, bei dem Durchbruch durch die Polizei rein, von dem ich eben erzählt habe, der Fall. Sascha, unser Fotograf, Sascha Lotz und ich, wir standen nämlich in dem inneren Kreis bei den eigentlichen Demonstranten, bei den Schweigemarschierern, um uns mit denen zu unterhalten. Deren Meinung hat uns natürlich auch interessiert. Vor uns die Polizei und dann gab es eben jemanden von den Gegendemonstranten, der durchgebrochen ist. Sehr gewaltsam und zwar in Richtung unseres Fotografen. Der hat ihn offenbar missverstanden oder interpretiert als jemanden, der zu der eigentlichen Schweigemarschierergruppe gehört, ja, weil wir sehr eng bei denen standen. Und ist auf den Sascha losgegangen, in seine Richtung gestürzt. Das war wirklich eine haarscharfe Sache und sehr beruhigend, dass wir so nah bei der Polizei standen andererseits. Denn die haben den Menschen sehr schnell niedergerungen und tatsächlich dann auch in Haft genommen. Es gab an dem Abend dann keinen weiteren Vorfall, aber es hatte zur Folge, dass auf dem Luisenplatz, hier der zentrale Platz in Darmstadt, wo die Demo stattfand, dann die Kameraüberwachung, die hier normalerweise bei Demos ausgeschaltet ist, eingeschaltet wurde. Das wurde auch transparent gemacht. Die Polizei hat gesagt, durch diesen Vorfall müssen wir jetzt leider die Platzüberwachung einschalten. Also das war schon ein sehr mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Ich will vielleicht noch eine andere Sache ansprechen, dass man auch zwischen die Fronten geraten kann. Im Jahr davor war ich auf dem AfD-Neujahrsempfang, zu dem es auch eine Gegendemo gab, hier in Darmstadt-Erheilgen. Und auch da versuchen wir uns natürlich über beide Seiten kundig zu machen, um darüber zu berichten. Das heißt, ich bin zur AfD reingegangen, habe mir angehört, was die auf ihrem Neujahrsempfang so erzählt haben und bin dann wieder rausgekommen. Also ein älterer Herr mit blauem Anzug und braunem Hemd, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das haben einige Gegendemonstranten so gelesen, das ist einer von denen. Und haben mich massiv angebrüllt, angegangen aus nächster Nähe. Ich bin zu denen hingegangen, um mit denen zu reden. Um auch mit der Frau, die die Versammlung, die Gegendemo angemeldet hatte, zu reden, um deren Argumente zu hören. Aber das war erstmal nicht möglich. Mhm. Und auch da war ich wieder froh, dass ich relativ nah bei der Polizei stand. Da fühlte ich mich sicher. Und irgendwann hat sich's dann aufgelöst. Dann bin ich zu der Frau durchgedrungen, die die Gegendemo angemeldet hat, die den anderen erklärt hat, nee, der ist okay, der ist von der Presse. Ja, ich habe nicht, wie man das aus früheren Filmen kennt, so ein Presseschild am Hut oder irgendwas, womit man mich identifizieren kann. Insofern mein Rat ist, wenn man merkt als Journalist, dass die Stimmung droht zu kippen, dass man selber angefeindet wird, dass die Stimmung aufgeheizt ist, ist es gut, eher bei der Polizei zu sein, denn die muss auch alle Beteiligten schützen, inklusive die Presse. Und insofern ist es auch ein guter Tipp, denke ich, wenn man am Anfang gleich mal zum Einsatzleiter geht, Hallo sagt, sich vorstellt, weiß man auch, wie der aussieht, weiß man auch, wo der so ungefähr unterwegs ist, wenn es mal heikel wird.
Mhm. Guter Hinweis. Du hast ja eben schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass es dir wichtig ist, mit verschiedenen Gruppen zu sprechen und beide Seiten zu sehen. Wie gelingt es dir denn, ganz nah dran zu sein, aber auf der anderen Seite auch neutral zu berichten? Also wen pickst du dir denn da als Gesprächspartner raus?
Immer die Leute, die verantwortlich sind. Das ist das allererste. Also ich habe eben schon benannt den Einsatzleiter der Polizei. Der kann nämlich auch sagen, wie das Ganze ablaufen soll. Der hat die letzten Informationen, hat sich auch mit der Verwaltung abgesprochen, mit dem Ordnungsamt, was ist erlaubt, was nicht. Der macht auch die Ansagen, wo die verschiedenen Gruppen zu stehen haben. Darüber ist man dann als Journalist schon mal im Bilde und kann dann feststellen, wo gibt es vielleicht Abweichungen. Dann natürlich die Leute, die die Demos angemeldet haben. Da muss man sich kundig machen, mit denen telefonieren, sich verabreden an einem bestimmten Punkt. Dann hat man eigentlich schon die wesentlichen Akteure interviewt und kann deren Meinungen wiedergeben. Und dann kommt es natürlich darauf an, zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Das ist ja ein bisschen der Sport auch an der Sache, ja, dass man guckt, bleibt es bei dem Ablauf, wie er geplant ist, oder gibt es einzelne Akteure, einzelne Gruppen, die davon abweichen? Da muss man natürlich hinterher sein und schauen, dass man auch von denen vielleicht jemanden nochmal zum Gespräch bekommt.
Ich würde sagen, wir zoomen mal von der konkreten einzelnen Demo, von der Brandnacht-Demo einmal etwas heraus, denn du hast ja auch über viele andere Demos berichtet. Im letzten Jahr sind im Darmstädter Echo ganze 45 Artikel über Demos in Darmstadt erschienen. Von Ukraine-Kundgebungen über Anti-Merz-Demos bis zu Hochschulpakt-Protesten. Demos können so gewissermaßen auch ein Spiegel der Stadtgesellschaft sein. Hast du denn allgemein das Gefühl, dass Menschen mehr auf die Straße gehen, also politisierter sind als noch vor 10 Jahren? Und wie entscheidet ihr überhaupt, welche der zahlreichen Demos berichtenswert sind?
Das ist eine interessante Frage, denn gefühlt könnte man sagen, ja, es ist tatsächlich mehr an Demos auf der Gas. Tatsächlich würde ich das aber verneinen, wenn ich mir die Zahl Erinnerung rufe, was man früher hatte. Am 1. Mai gab es größere Kundgebungen, noch viel mehr als heute. Also ich glaube, dass es andere Demos gibt, auch konfrontativere, weil es eben sehr viel stärker auch die Idee gibt, dann immer eine Gegendemo zu veranstalten oder die Demos zu verhindern, von vornherein auch schon drüber zu diskutieren. Also da ist mehr Bewegung da und das Ganze ist eben auch mehr auf Konfrontation gebürstet. Das heißt natürlich auch was für die Berichterstattung und auch für die Entscheidung, worüber wir berichten. Wenn wir den Eindruck haben, das ist ein stadtrelevantes Thema, zu dem jetzt sehr viele Leute mutmaßlich kommen, es wird ja immer gesagt, angemeldet ist eine Demo mit 200, 500.000 Teilnehmern, dann ist das für uns natürlich schon ein Kriterium. A, ist es relevant? Hat das was mit dem Leben unserer Leserschaft zu tun? Diskutieren die vielleicht auch sehr heiß darüber? Und B, wie groß ist die Demo? Das sind eigentlich zwei Parameter, an denen wir entscheiden, ob wir hingehen oder nicht.
Okay, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut den Rahmen gesteckt. Ich würde sagen, wir springen jetzt mal zum eigentlichen Handwerk, wie denn die Berichterstattung ganz praktisch gesehen vor, bei und nach der Demo funktioniert. Ganz zu Beginn, wie erfährst du denn davon, dass eine berichtenswerte Demo stattfindet und wie läuft die Vorbereitung im Vorfeld der Demo ab?
Wir bekommen meistens einen Hinweis per Mail, sehr selten auch mal per Telefon, von den Veranstaltern, dass eine Demo geplant ist. Und dann versuchen wir noch ein bisschen mehr rauszukriegen, worum geht's da eigentlich, wer macht das, kennen wir die Veranstalter, wenn nicht, versuchen wir zu recherchieren, wer ist das. Dann geht die Vorarbeit los, dass wir in der Verwaltung fragen, beim Ordnungsamt, was ist eigentlich geplant, ist das genehmigt, wenn ja, in welchem Rahmen, in welchem zeitlichen, in welchem räumlichen Rahmen. Manchmal ist es nur eine Kundgebung an einem Platz, aber Demonstrationen können ja auch Züge sein, die durch die halbe Stadt gehen. Das heißt, da sind dann auch Straßensperrungen und Ähnliches die Folge. Darüber müssen wir unsere Leser auch vorab informieren. Und wir sind dann selber auch im Bilde, was ist jetzt eigentlich genehmigt und wo geht vielleicht die Demo über das Genehmigte nachher hinaus. Also das ist die Vorarbeit und dann, wie gesagt, versuchen wir schon mit den Veranstaltern selber vorher Kontakt aufzunehmen, uns mit denen zu verabreden, weil wenn du in einer Masse von 500.000, 2.000 Leuten dann den Verantwortlichen suchst und damit erst anfängst, wenn die Demo schon am Laufen ist, dann kommt man in Schwierigkeiten. Wir suchen dann das Reporterteam zusammen. Wir brauchen auf jeden Fall ein oder zwei Fotografen, denn die Lage ist oft unübersichtlich. Je größer die Demo, desto mehr muss man schauen, dass man an mehreren Orten gleichzeitig ist. Und dann eben auch ein, zwei Textreporter mit dabei, je nach Größe der Veranstaltung. Bei der Brandnacht-Demo, also diesem Schweigemarsch, haben wir uns entschieden, dass zwei Textreporter und ein Fotoreporter mitkommen. Warum? Weil diese Demo auch noch unüblicherweise an zwei Orten stattfand. Nicht nur auf dem Luisenplatz, wie berichtet, sondern auch am Kapellplatz, wo die Gegendemonstranten auch noch Position bezogen hatten. Und du kannst sie natürlich nicht zerreißen und da andauernd hin und her springen. Das ist eine Strecke von 800 Metern. Also haben Frank Schuster, mein Kollege aus der Stadtredaktion und ich, uns das aufgeteilt und uns immer zwischendurch auf dem Laufenden gehalten.
Also ich höre raus, gute Vorbereitung und vor allem Teamarbeit sind das A und O. Und du fährst dann quasi gut vorbereitet mit deinem Team zum Ort des Geschehens. Und du sammelst auf der Demo Infos für einen guten Artikel. Aber die Berichterstattung geht ja heute auch über den reinen Artikel meist hinaus. Welche Formate spielen bei der Demo denn zusätzlich eine Rolle? Und welche weiteren Aufgaben kommen dadurch auf dich zu?
Also die Live-Berichterstattung spielt natürlich eine große Rolle. Wenn es größere Sachen sind, wie absehbar jetzt bei diesem Schweigemarsch, dann entscheiden wir uns von vornherein, dass wir auch live berichten mit unserem Tool namens Tickeroo. Mit dem können wir aktuelle Texte, aber auch Fotos und sogar Videos schicken. um die Leser darüber zu informieren, was passiert jetzt gerade, welche Entwicklung nimmt das Ganze. Ja? Man muss das Ganze nicht jetzt irgendwie so auf die Spitze treiben, dass man so tut, als sei jetzt irgendwie was wahnsinnig Spektakuläres am Laufen. Aber wir sind natürlich gewappnet für den Fall, dass etwas passiert, und geben zwischendurch auch immer mal so einen kleinen Zwischenbericht, einen Lagebericht. Auch wenn wir nur berichten, es sind weniger Demonstranten als erwartet, es kocht doch nicht so hoch wie befürchtet, dann ist das auch eine relevante Information für die Leserinnen und Leser, die ja durch unsere Vorberichterstattung wissen, dass da was läuft und dass wir auch vor Ort sind. In der Brandnacht war es so, dass wir bis nachts um 1.30 Uhr tatsächlich live immer wieder berichtet haben in unterschiedlichen Formen. Und das ist natürlich auch schon ein guter Bausatz, aus dem wir dann am nächsten Tag die Berichterstattung für Online und Print basteln können.
Ich habe jetzt rausgehört, also wichtig ist auf jeden Fall der Text, der im Endeffekt ja auch im Live-Ticker steht, woraus der Artikel dann entsteht. Fotografen sind wichtig, es werden Bilder gemacht. Welche Rolle spielen denn Videos? Filmst du denn auch auf Demos? Übernehmen das die Fotografen, und wie relevant ist das?
Das ist relevant, wenn tatsächlich was passiert. Das ist relevant, wenn man einen Überblick im Bild geben will, wie viel 1000 Leute sind da auf dem Platz unterwegs oder wie ziehen die gerade durch die Stadt. Das sind natürlich bewegte Bilder, die auch dem Leser helfen, nochmal einen besonderen Eindruck davon zu bekommen, was gerade passiert. Ich selber mache auch Videos, aber wenn ein Fotograf dabei ist, überlasse ich dem das gerne, denn das sind natürlich die Profis auf dem Gebiet. Und wenn ich Sascha oder Guido, unseren beiden Fotoreportern hier aus dem Team der Lokalredaktion, sage irgendwie, ja, schaut doch mal, dass ihr auch ein bisschen Bewegtbild macht, dann sagen die meistens, ja, Tom, habe ich sowieso schon auf dem Zettel, oder guck mal rein, es läuft schon was.
Okay, gehen wir noch mal rein in die Situation. Du hast deine Infos gesammelt auf der Demonstration. Die Fotografen haben Bilder und Videos gemacht, und du radelst jetzt ins Büro zurück und haust fleißig in die Tasten. Doch nicht selten gibt es auch widersprüchliche Angaben bei Demos, zum Beispiel die Teilnehmerzahl betreffend. Wie gehst du denn damit im Text um?
Das ist relativ einfach, denn wir stellen die unterschiedlichen Schätzungen dar. Also die Polizei sagt, es waren 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und der Veranstalter sagt, es waren 10.000. Dann geben wir das beides an, wenn es nicht zu krass auseinander liegt und nicht zu unwahrscheinlich ist. Und dem stellen wir eine eigene Schätzung auch gegenüber, denn das gehört auch zur Aufgabe, dass man zwischendurch mal peilt. Das kriegt man mit der Zeit so in den Griff, ja, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und schaut, sind das 100, 200, 500 oder mehr. Also das kann man ganz gut schätzen, spricht sich dann vielleicht noch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Medien ab, die ja auch da sein werden, wenn es eine große Sache ist. Und dann frage ich schon mal den Kollegen von der Rundschau oder vom HR irgendwie, was sagst du, sind das 500? Ja, okay, dann ist es eine Zahl, die sich mit dem deckt, was ich selber beobachtet habe. Also eine eigene Einschätzung und die Angaben der offiziellen Stellen, das stellen wir auf jeden Fall beides rein.
Verstehe, okay. Also nicht nur die Arbeit innerhalb der Redaktion, sondern auch die Abstimmung mit externen Medienhäusern kann dann von Vorteil sein. In unserem Fall, du hast dann quasi deine Infos gesammelt, bist dir sicher, dass das passt. Du klickst auf Freigeben, der Artikel wird veröffentlicht. Glückwunsch, auch wir sind schon fast am Ende. Zum Schluss, welchen Tipp hast du denn für Volontäre oder Anfänger, die zum ersten Mal über eine Demo berichten?
Also sich gut vorinformieren ist wie bei jedem Thema, über das man auch live berichtet, bestimmt eine gute Idee. Das heißt, man schaut mal, welche Argumente sind eigentlich so im Gange bei dem Thema, das dort auf der Demo diskutiert werden soll. Man schaut, wer hat schon was dazu gesagt aus der Stadtgesellschaft, aus der Politik, aus anderen Kreisen. Man informiert sich über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, damit man das einfach dann besser und schneller auch einordnen kann. Vorab Verabredungen treffen, darüber haben wir schon gesprochen. Und dann natürlich die Absprache mit der Verwaltung vorinformieren beim Ordnungsamt. Und damit hat man schon eine ganz solide Vorbereitung, denke ich. Trotzdem ist natürlich das A und O, dass man bei aller Vorbereitung dann sehr aufmerksam, sehr flexibel bleibt. Wenn man vor Ort ist und vor Ort berichtet, da muss man dann wirklich auch entscheiden, dann mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, machen wir was anders, wo geht's jetzt gerade lang, was hast du gesehen, worauf müssen wir reagieren. Das ist natürlich auch ein bisschen der Spaß an der Sache, der das Ganze lebendig macht. Aber umso besser funktioniert, desto besser man vorbereitet ist.
Also es klingt auf jeden Fall nach einer anspruchsvollen Sache, aber du sagst auch, ein bisschen Spaß spielt auch mit rein. Das heißt, was gibt dir denn diese Berichterstattung auf Demos? Macht dir das Spaß? Gehst du da gerne hin oder eher so mit einem schlechten Bauchgefühl?
Nee, da gehe ich schon gerne hin, weil das natürlich auch ein gewisser Kitzel ist, seien wir ehrlich. Man ist mittendrin im Gewuhle, mittendrin in einer heißen Diskussion vielleicht, die die Stadtgesellschaft gerade beschäftigt. Und da Teil davon zu sein, das ist natürlich auch ein gar nicht so kleiner Kick.
Kann ich verstehen. Okay, Thomas, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich selbst fühle mich für meine erste Berichterstattung auf Demos jetzt auch ein bisschen besser vorbereitet.
Gerne, Clara, und viel Spaß bei deiner ersten Demo.
Vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Das war Folge 301. Abonniert doch gerne den Podcast, aktiviert die Glocke und seid dabei, wenn es das nächste Mal wieder heißt, wir haben reingehört. Tschüss!
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.